Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. So langsam nähern wir uns bereits dem Ende des zweiten Buches Mose und stoßen dabei auf eine Art Déjà-vu. Vermutlich haben Sie diesen Begriff schon einmal gehört. Von einem Déjà-vu-Erlebnis spricht man dann, wenn man den Eindruck hat, eine bestimmte Situation schon einmal erlebt zu haben. Das zweite Buch Mose liefert einen handfesten Grund dafür, warum man möglicherweise so empfindet. Denn in den Kapiteln 25 bis 31 wurde sehr detailliert beschrieben, wie die Stiftshütte, das transportable Zeltheiligtum der Israeliten, konstruiert und ausgestattet werden soll, inklusive einer Beschreibung der Priesterkleidung. Alle diese Ausführungen bekam Mose auf dem Berg Sinai von Gott mitgeteilt. Einige Zeit später beginnen Mose und die Israeliten, Gottes Anweisungen in die Tat umzusetzen. Das heißt, die Stiftshütte nimmt langsam Gestalt an. Die Fortschritte werden ausführlich, Punkt für Punkt, in den Kapiteln 35 bis 40 dokumentiert. Und vieles davon entspricht wortwörtlich dem, was ein paar Kapitel zuvor als Wunsch oder Anweisung Gottes formuliert worden war. Diese Darstellungsweise der Bibel mag auf uns heute ziemlich langatmig wirken. Doch dadurch wird deutlich, dass sich Mose und die Israeliten alle Mühe geben, die Stiftshütte dem Wunsch Gottes gemäß zu bauen und einzurichten. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen die Kapitel 36 und 37. Und ich habe den Eindruck, dass es trotz einiger Wiederholungen auch Neues zu entdecken gibt. Das heilige Zelt, Zelt der Begegnung oder Stiftshütte wird es genannt, das prachtvoll ausgestattete Zelt, das Mose und die Israeliten für Gott bauen sollen. Später einmal wird dieses Zelt durch den Tempel Salomos ersetzt. Doch solange sich die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung befinden, würde der Bau eines feststehenden Gebäudes ohnehin keinen Sinn machen. Die Stiftshütte dagegen hat Gott so geplant, dass sie sich zerlegen und mitnehmen lässt, wenn die Israeliten mit ihrem ganzen Hab und Gut aufbrechen und ein Stück weiterziehen. Auch manche Einrichtungsgegenstände, wie etwa die Bundeslade und der Brandopferaltar, wurden von Gott so entworfen, dass sie sich ohne weiteres mitnehmen lassen. Am Ende von Kapitel 35 wurde darüber berichtet, dass zwei Kunsthandwerker, Bezalel und Oholiab mit Namen, gewissermaßen die Projektleitung für den Bau der Stiftshütte übernehmen sollen. Gott hatte die beiden Männer schon zuvor für diesen Dienst vorgesehen, weil sie nicht nur besonders geschickt waren, sondern, das wurde in Kapitel 31 zumindest über Bezalel gesagt, weil er erfüllt war mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis. In den ersten Versen von Kapitel 35 wird nun geschildert, wie Mose die beiden dem Volk Israel vorstellt und in den Dienst beruft. Mose sagt, so sollen denn arbeiten Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie alle Arbeit ausführen sollen, zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn. Und Mose berief Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit ins Herz gegeben hatte, alle, die sich freiwillig erboten, ans Werk zu gehen und es auszurichten. Nicht nur das Material, das für den Bau der Stiftshütte und die Ausgestaltung benötigt wird, besteht aus freiwilligen Gaben, sondern auch der Dienst an der Stiftshütte soll freiwillig geschehen. Daran sollten wir meiner Meinung nach denken, wenn in einer christlichen Gemeinde noch Leute für ganz bestimmte Dienste gebraucht werden. Oft beginnt man, sie zu bedrängen, appelliert an ihr Gewissen oder sagt ihnen sogar, dass sie moralisch verpflichtet seien, diese oder jene Aufgabe zu übernehmen. Und wenn das noch nichts nützt, erzählt man ihnen, wie wunderbar sie ihre bisherigen Dienste wahrgenommen hätten und dass die Christenheit gewiss untergehen werde, wenn sie sich der neuen Aufgabe verweigerten. Sie merken, ich übertreibe, aber nur ein bisschen. Schon oft habe ich mich gewundert, wie hartnäckig manche Christen bedrängt werden, bis sie schließlich klein beigeben. Andererseits empfinde ich es als Trauerspiel, wenn die betreffenden Christen auf eine entsprechende Anfrage hin nicht klar mit Ja oder Nein antworten, sondern darauf warten, bis man sie intensiv bittet und auf sie einstürmt. Die Kunsthandwerker, die sich am Aufbau der Stiftshütte beteiligen, sollen mit Leib und Seele dabei sein. Bisher haben sie vielleicht schöne Möbelstücke angefertigt oder auch mal einfache Schlosserarbeiten erledigt. Jetzt sollen und wollen sie etwas tun zur Ehre Gottes. Sowohl die Stiftshütte selbst als auch die verschiedenen Ausstattungsgegenstände sollen Gott verherrlichen und Menschen dabei helfen, mit Gott in Kontakt zu bleiben. Deshalb braucht es die richtige innere Einstellung, um am Aufbau der Stiftshütte teilnehmen zu können. Bis vor kurzem waren alle Israeliten noch Sklaven gewesen und mussten für die Ägypter arbeiten. Nichts sehnten sie mehr herbei als den Feierabend. Hätte es eine Gewerkschaft gegeben, hätten sie sich gewiss über die miesen Arbeitsbedingungen und den noch mieseren Lohn beschwert. Aber beim Bau der Stiftshütte dabei sein zu können, ist etwas ganz anderes. Wenn ich versuche, Ihnen die Besonderheit des Dienstes an der Stiftshütte vor Augen zu malen, spüren Sie da, wie Ihr Herz anfängt zu klopfen? Weil Sie etwas Ähnliches erleben, wenn Sie zum Beispiel den Kindern in Ihrer Gemeinde biblische Geschichten erzählen, wenn Sie eine Bibelarbeit vorbereiten oder den Gemeindesaal für den Seniorennachmittag herrichten. Schön, wenn es so ist. Doch was tun, wenn sich Ihre Arbeit für den Herrn ganz anders anfühlt? Dann gehen Sie der Sache am besten auf den Grund. Vielleicht quälen Sie sich mit einer Arbeit, die Ihnen wirklich nicht liegt. Oder Sie sind überlastet. Oder Sie haben schlichtweg keine Lust, sich auf irgendeine Weise für Gott einzusetzen. Auch dafür kann es einen Grund geben, über den es sich nachzudenken lohnt. Ein junger Pastor sagte einmal zu mir, ich mache meine Arbeit wirklich gern, aber aufs Predigen könnte ich glatt verzichten. Meine Antwort darauf fiel, zugegebenermaßen, ein wenig ruppig aus. Ich sagte ihm, dann solltest du dir eine andere Arbeitsstelle suchen. Denn der Pastorendienst scheint mir kaum für jemanden geeignet zu sein, der nur mit Widerwillen die frohe Botschaft verkündigt. Natürlich gibt es Menschen, denen es schwer fällt, vor anderen Leuten zu reden. Andere wiederum bringen es nicht fertig, sich so in einen Bibeltext zu vertiefen, dass sie genügend Stoff für eine Predigt zusammenbekommen. Aber solche Menschen sollten dann nicht unbedingt Pastor werden, sondern vielleicht Seelsorger, Jugendbetreuer oder Sozialarbeiter. Ich halte es für wichtig, dass wir das, was wir für Gott tun, möglichst gut können und es mit Freude und Begeisterung tun. Wer weiß, ob nicht die Gottesdienste in unseren christlichen Gemeinden wieder besser besucht würden, wenn sowohl diejenigen, die den Gottesdienst gestalten, als auch die Besucher, die regelmäßig dabei sind, voller Freude und Begeisterung dabei wären. Das würde sich ruckzuck herumsprechen und andere Leute so neugierig machen, dass sie einfach mal vorbeikommen, um dieser Begeisterung und Freude auf den Grund zu gehen. Nach diesem Ausflug zu den Höhen und Tiefen des heutigen Gemeindelebens kehre ich nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Die Verse 1 und 2 aus Kapitel 36 handelten von den beiden Kunsthandwerkern Bezalel und Oholiab, die sich zusammen mit anderen Helfern freiwillig und offenbar mit Begeisterung an die Arbeit machen. Weiter ab Vers 3. Und sie empfingen von Mose alle Opfer, die Israeliten gebracht hatten, um die Arbeit zum Dienst des Heiligtums auszuführen. Und man brachte auch weiterhin alle Morgen freiwillige Gaben zu ihm. Da kamen alle Künstler, die am Werk des Heiligtums arbeiteten, ein jeder von der Arbeit, die er machte, und sprachen zu Mose, das Volk bringt zu viel, mehr als zum Dienst dieses Werkes nötig ist, das der Herr zu machen geboten hat. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Stelle in der Bibel, die davon berichtet, dass Leute aufgefordert werden müssen, mit dem Spenden aufzuhören. Sie freuen sich einfach darüber, dass die Stiftshütte endlich Gestalt annimmt und spenden mehr, als für den Bau und die Ausstattung nötig ist. Ich persönlich habe leider noch nie erlebt, dass Christen für die eigene Gemeinde oder für einen anderen Zweck so viel gespendet haben, dass man sie auffordern musste, damit aufzuhören. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ich lese weiter ab Vers 6. Da gebot Mose, dass man durchs Lager rufen ließe, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas bringen als Opfergabe für das Heiligtum. Da brachte das Volk nichts mehr, denn es war genug gebracht worden zu allen Arbeiten, die zu machen waren, und es war noch übrig geblieben. Dass die Israeliten so reichlich spenden, finde ich vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie kurz zuvor noch Sklaven und fast ohne jeden Besitz gewesen sind. Man hätte erwarten können, dass sie das, was sie nun besitzen, entweder beisammenhalten wollen, frei nach dem Motto, es könnten ja auch wieder schlechtere Zeiten kommen, oder dass sie es für irgendwelchen Luxus ausgeben, weil sie sich nach all der Schufterei endlich etwas Schönes gönnen wollen. Doch weder das eine noch das andere scheint den Israeliten erstrebenswert. Stattdessen spenden sie großzügig, fröhlich und mit Begeisterung für die Sache Gottes. Ich habe einmal den Spruch gehört, wenn du Gott etwas geben willst, dann gib, bis es weh tut. Ich bin mir sicher, das ist der falsche Weg. Richtig wäre wohl eher, wenn es weh tut, dann gib lieber gar nichts. Schließlich heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Von einem mürrischen, einem traurigen oder wütenden Geber ist hier keineswegs die Rede. Ab Vers 8 in unserem Bibeltext werden mehrfach Teppiche erwähnt. Teppiche im herkömmlichen Sinn sind damit aber nicht gemeint, glücklicherweise, denn der viele Sand in der Wüste würde diesen Teppichen doch schwer zusetzen. Mit den Teppichen sind in diesem Fall Zeltbahnen gemeint, die gewissermaßen die Außenhülle der Stiftshütte bilden. Die Verse 8 bis 13 geben davon einen Eindruck. Da heißt es, so machten alle Künstler unter den Arbeitern die Wohnung, gemeint ist die Wohnung Gottes, also die Stiftshütte, sie machten die Wohnung aus 10 Teppichen von gezwirnter feiner Leinwand, blauem und rotem Purpur und Scharlach, und Cherubim waren eingewebt in kunstreicher Arbeit. Die Länge eines Teppichs war 28 Ellen und die Breite 4 Ellen, und alle waren von einem Maß. Und er fügte je 5 Teppiche zu einem Stück zusammen, einen an den anderen. Und er machte blaue Schlaufen an jedes Stück am Rande, wo die beiden Stücke zusammengeheftet werden sollten. 50 Schlaufen an jedes Stück, dass eine Schlaufe der anderen gegenüberstünde. Und er machte 50 goldene Haken und heftete die Teppiche mit den Haken einen an den anderen zusammen, dass es eine Wohnung würde. Soweit die Verse 8 bis 13. Dieser Beschreibung merkt man an, dass die Stiftshütte einerseits ein wirklich prachtvolles Heiligtum werden soll. Andererseits soll es so gefertigt werden, dass man es wieder in seine Einzelteile zerlegen und während der Wüstenwanderung mit sich führen kann. Die einzelnen Zeltbahnen und so weiter dürfen nicht zu groß und nicht zu schwer sein. Ab Vers 20 werden Bretter zum Aufstellen aus Akazienholz genannt. Dabei handelt es sich um Holzwände, die dem Innenraum der Stiftshütte Gestalt geben sollen. Das Holz wird vergoldet und die Wände als Ganzes stehen auf silbernen Füßen. Diese Holz- oder Bretterwände haben also ein sehr edles Aussehen und sind alles andere als primitiv. An den Bretterwänden sollen Ringe befestigt werden, durch die Stangen hindurch geschoben werden können. So sollen die Holzwände und damit auch die Stiftshütte insgesamt zusammengehalten werden. Man darf sich die Stiftshütte also nicht wie ein Zelt vorstellen, bei dem alles gleich wackelt und flattert, wenn es mal ein bisschen windig werden sollte. Im Gegenteil, sie ist sehr solide gebaut. was sicher auch einigen Aufwand erfordert, wenn die Stiftshütte auf Reisen geht. Sprich, wenn sie abgebaut werden muss, weil die Israeliten ein Stück weiter durch die Wüste ziehen. Im 4. Buch Mose werden Wagen erwähnt, die später zum Transport mancher Teile der Stiftshütte verwendet werden. Vielleicht ist das auch anfangs schon so. Bestimmte Gegenstände aus dem Innern der Stiftshütte bzw. aus dem Vorhof werden dagegen mit Tragestangen ausgerüstet, so dass sie von zwei hintereinander gehenden Priestern getragen werden können. Die Verse 35 bis 38 bilden den Abschluss des 36. Kapitels. Darin geht es um die beiden Vorhänge der Stiftshütte. Es wird berichtet: Und er machte den Vorhang mit den Cherubim in kunstreicher Arbeit, aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, und für ihn vier Säulen aus Akazienholz, und überzog sie mit Gold, und ihre Nägel waren aus Gold, und er goss dazu vier silberne Füße. Und er machte eine Decke für den Eingang des Zeltes aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand, in Buntwirkerarbeit, und dazu fünf Säulen mit ihren Nägeln, und überzog ihre Köpfe und Ringbänder mit Gold, und machte fünf Füße aus Kupfer daran. Der zuerst genannte Vorhang trennt den kleineren Teil der Stiftshütte, das sogenannte Allerheiligste, von dem größeren Teil der Stiftshütte, dem Heiligen. Hinter diesem Vorhang wird später die Bundeslade mit dem Gnadenthron ihren Platz finden. Zugleich bietet dieser Vorhang den einzigen Zugang zum Allerheiligsten. Bereits im Zusammenhang mit Kapitel 26 hatte ich darauf hingewiesen, dass ein solcher Vorhang auch im Neuen Testament eine Rolle spielt. Denn im Jerusalemer Tempel, der in späterer Zeit die Stiftshütte ablöst, gab es auch einen solchen Vorhang. Und der riss, wie es etwa im Matthäusevangelium beschrieben wird, von oben an bis unten aus in zwei Stücke, und zwar als Jesus am Kreuz starb. Das bedeutet, Jesus hat den Menschen durch seinen Tod am Kreuz Zutritt zu Gott verschafft. Das Allerheiligste im übertragenen Sinn ist nicht länger hinter dem Vorhang verborgen. Sie merken schon, fast alles, was in den Kapiteln 35 bis 40 über den Fortgang der Arbeiten an der Stiftshütte berichtet wird, entspricht dem, was Gott auf dem Berg Sinai dem Mose als Wunsch und Auftrag mit auf den Weg gegeben hat. Und so könnte ich Ihnen noch einmal fröhlich das Gleiche erzählen, was ich bereits in den Sendungen zu den Kapiteln 25 bis 31 erzählt habe. Gerade im Zusammenhang mit Kapitel 37, das wir jetzt erreichen, gibt es eigentlich kaum noch etwas Neues zu berichten. Deshalb möchte ich an dieser Stelle lieber zusammenfassen, was mir im Blick auf die Stiftshütte besonders wichtig erscheint. Stellen wir uns doch einfach vor, dass die Stiftshütte inzwischen fix und fertig und mit allen vorgesehenen Gegenständen ausgestattet sei. Um die Stiftshütte zu erreichen, muss man zunächst einmal den sogenannten Vorhof durchqueren, der durch eine Art Zaun begrenzt ist. Im Vorhof stehen der Brandopferaltar und ein kupfernes Wasserbecken. Wenn man die eigentliche Stiftshütte betritt, kommt man zunächst in das Heilige. Das Heilige ist der größere von den zwei Räumen der Stiftshütte. Im Heiligen befinden sich der goldene siebenarmige Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten und der Räucheraltar. Dahinter der kleinere Raum der Stiftshütte, das Allerheiligste, mit der Bundeslade und dem darauf platzierten Gnadenthron. Der Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste, das sind also die drei verschiedenen Bereiche, die zur Stiftshütte gehören. Und es gibt drei Eingänge. Ein Durchlass in der leinenen Umzäunung bildet den Eingang zum Vorhof. Dann gibt es einen Eingang, der ins Heilige führt. Und schließlich noch einen, durch den man vom Heiligen ins Allerheiligste kommt. Doch dieser Eingang zum Allerheiligsten wird nur einmal im Jahr vom Hohenpriester verwendet, wenn er am großen Versöhnungstag den Gnadenthron auf der Bundeslade mit dem Blut eines Opfertieres besprengt. Im 3. Buch Mose, Kapitel 16, wird davon berichtet. Insgesamt 7 Ausstattungsgegenstände, die ich eben schon aufgezählt habe, machen also die Stiftshütte komplett. Alle diese Gegenstände verkörpern einen ganz bestimmten Zweck, zu dem es im Neuen Testament jeweils eine Entsprechung gibt. Darauf bin ich schon ausführlicher eingegangen, als diese Gegenstände im 2. Buch Mose erstmals erwähnt wurden. Hier nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Auf dem Brandopferaltar im Vorhof der Stiftshütte wurden Tieropfer dargebracht, als Zeichen dafür, dass Sünde gesühnt werden muss. Im Neuen Testament ist Jesus Christus derjenige, der sich selbst opfert und die Sünde eines jeden Menschen vergibt, der ihn darum bittet. Das kupferne Wasserbecken erinnert daran, dass man gereinigt sein muss, wenn man zu Gott in die Stiftshütte gehen will. Die Priester, also bereits gläubige Menschen, wuschen sich dort in symbolischer Weise ihre alltäglichen Sünden ab. Auch Christen haben es nötig, immer wieder von Sünden gereinigt zu werden. Deshalb bekennen sie Jesus ihre Sünden und bekommen sie von ihm vergeben. Das Heilige der Stiftshütte ist der Ort der Anbetung. Darin steht der goldene Leuchter, für mich ein Symbol für Jesus Christus, der sich selbst als das Licht der Welt bezeichnet hat. Der Tisch mit den Schaubroten weist hin auf Christus als das Brot des Lebens, von dem wir uns ernähren. Und der Rauch des Räucheraltars steigt zu Gott auf wie ein Gebet. Im Neuen Testament wird gesagt, dass Jesus Christus zu Gott für die Seinen bittet. Er ist unser Fürsprecher. Das Allerheiligste der Stiftshütte erinnert mich daran, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, sondern eben auch Sohn seines himmlischen Vaters. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Der Gnadenthron auf der Bundeslade ist dafür ein Zeichen. Im 4. Kapitel des Hebräerbriefes wird den Christen gesagt, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Bildlich gesprochen, im Himmel gibt es einen Gnadenthron, der nicht nur für hohe Priester, sondern für jeden Christen zugänglich ist. Ich habe den Eindruck, dass jeder Mensch und jeder Christ je nach Lebenssituation mal diesen, mal jenen Ort der Stiftshütte aufsuchen sollte, im übertragenen Sinn natürlich. Wer sich nicht sicher ist, ob Jesus ihm seine Schuld vergeben hat, sollte zum Brandopferaltar gehen und sich bewusst machen, dass Jesus auch für seine Schuld gestorben ist. Wer sich als Christ mit Sünde verunreinigt hat, sollte zum kupfernen Wasserbecken gehen und sich waschen, sprich die eigenen Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Oder wenn Sie verzweifelt sind und Ihnen das Leben nur noch finster erscheint, gehen Sie zu dem goldenen Leuchter, will sagen, bitten Sie Jesus darum, dass er Licht in Ihr Leben bringt. Die Stiftshütte. Sie wird auch Zelt der Begegnung genannt, weil Gott zu Mose ausdrücklich gesagt hat, dort will ich euch, dem Volk Israel, begegnen. Wer sich heute anhand der Bibel mit der Stiftshütte beschäftigt und gewissermaßen auf die Botschaft der Stiftshütte hört, der wird davon nicht unberührt bleiben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie beim Nachdenken über die Stiftshütte Jesus Christus begegnen. Die Stiftshütte. Vor rund 3.500 Jahren wurde dieses Zeltheiligtum irgendwo in der Wüste errichtet, wurde später durch einen steinernen Tempel ersetzt und hat durch die Botschaft des Neuen Testaments auch für Christen noch eine Bedeutung. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.